Guten Morgen, auch von meiner Seite. Was ist so das, was alle christlichen Gemeindehäuser und Kirchen über die Jahrtausende gemeinsam haben? Irgendwo hängt ein Kreuz. Das ist das Zentrum unseres Glaubens, das ist das Symbol unseres Glaubens und ich habe das am Donnerstagabend schon angekündigt für alle, die dabei waren. Es geht heute Morgen vor allem darum, warum und wozu Jesus gestorben ist. Warum ist das für uns so wichtig? Ja, dieses Kreuz ist der absolute Kern unseres Glaubens und einer von Jesus' engsten Vertrauten, Petrus, wahrscheinlich sogar einer der bekanntesten Jünger von ihm, hat ungefähr 30 Jahre nach dem Tod von Jesus einen Brief geschrieben an verschiedene Gemeinden letztlich, den sogenannten ersten Petrusbrief, weil er noch einen zweiten geschrieben hat, der es in die Bibel geschafft hat, völlig berechtigterweise, deswegen ist er uns heute noch überliefert. Und er schreibt sehr viel über diesen Tod von Jesus und wir schauen uns da heute 5 Verse aus diesem Brief an. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 21 bis 25. Und da lesen wir eben, wie Petrus schreibt, auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Mit seinem Körper hat er unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir für die Sünden gestorben nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Striemen seid ihr geheilt. Denn ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr zu eurem Hirten, dem Hüter eurer Seelen, zurückgekehrt. Soweit dieser kleine Abschnitt aus dem insgesamt deutlich längeren Brief. Der Leitgedanke in diesem Abschnitt ist relativ eindeutig, also der ist klar, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ist nicht nur eine Rettungstat für uns. Das werden wir uns gleich auch nochmal angucken, diese Rettungstat. Aber hier an dieser Stelle geht es darum, dass für die, die das glauben, dass es eine Rettungstat ist, dass es für die auch ein Beispiel ist, wie man handelt. Auf der Bildebene gesprochen, sollen wir seinen Fußspuren folgen. Deswegen habe ich das markiert. Und konkret bedeutet es, so leben, wie es vor Gott recht ist. Oder ganz wörtlich steht da, der Gerechtigkeit leben. Das ist ein Gedanke, der immer wieder in der Bibel vorkommt. Auch Paulus schreibt den in 2. Korinther 5, Vers 15, wo er schreibt, er, da ist Jesus gemeint, ist für sie gestorben, damit sind wir gemeint, wir Christen, damit sie nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Diese Gedankenlinie haben wir eben auch in den Liedern alle gehabt. Dass wir jetzt für Jesus leben und für die Gerechtigkeit. Und dafür ist es aber wichtig, damit es dazu kommt, auch zu unserem veränderten Lebensstil, dass wir tiefer verstehen, was da am Kreuz eigentlich passiert ist. Und die Ausgangssituation, und das wird auch hier deutlich, ist unsere Sünde. In Gottes Augen bin ich ein Sünder, die festgestellt wird und ist jetzt vielleicht ein harter Vergleich, aber dieser Vergleich wird auch in der Bibel manchmal gezogen. Das ist wie eine Krankheit. Ja, in Vers 24 ist davon die Rede, dass wir geheilt worden sind. Das heißt ja, wir müssen irgendwie krank gewesen sein. Sünde ist wie eine Krankheit. Und jetzt gibt es bis heute sogar diese Krankheit Lepra. Oder auch Aussatz. Man kann da ein bisschen differenzieren, aber ich vereinfache das jetzt mal. Da gibt es diese Krankheit Lepra, die heute tatsächlich behandelbar ist, aber zu biblischen Zeiten, vor 2.000, 3.000, 4.000 Jahren, und das nicht nur in Israel, sondern eigentlich in allen Kulturen damals, galt diese Krankheit als eine Art Fluch. Sie galt als sehr ansteckend, also sie war auch ansteckend und ist ansteckend, aber damals dachte man, die wäre besonders ansteckend, führte zu ganz starken körperlichen Veränderungen und war letztlich so ein Tod auf Raten, ein lebendiges Sterben, also wirklich schlimm, einfach schlimm. Und deswegen wurden Leprakranke in den damaligen Kulturen eigentlich immer abgesondert. Die mussten immer alleine leben, mussten sich von gesunden Menschen fernhalten, von ihren Familien, konnten dann natürlich auch nicht arbeiten, mussten zum Teil mit so Rasseln warnen, wenn sie kommen, damit die anderen Leute auf Abstand gehen können. Und diese Krankheit ist in der Bibel so ein Sinnbild für Sünde. Da ist so eine Krankheit in uns drin, die Sünde, und die werden wir nicht los. Und irgendwie steckt die auch an. Ja, Sünde wirkt sich auf andere aus, sie wuchert, sie breitet sich aus, sie eskaliert. Ich habe einfach mal aus Neugier eine Standard-KI gefragt, neigen Menschen zum Eskalieren? Und es war keine christliche KI. Aber die erste Antwort war, ja, viele Menschen neigen unter bestimmten Bedingungen zur Eskalation von Konflikten, da emotionale und psychologische Dynamiken eine Spirale auslösen. Spannend. Und wenn jetzt im ältesten Teil der Bibel, ist eine der wahrscheinlich mit am häufigsten missverstandenen Aussagen, wenn im ältesten Teil der Bibel steht Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann ist das gar nicht blutrünstig gemeint oder irgendwie ein Rachegedanke, sondern es geht genau darum, dass es eben nicht eskaliert. Auge, Auge. Zahn, Zahn. Ob das jetzt wirklich sogar so ganz wörtlich gemeint ist, wenn der mir einen Zahn ausschlägt, schlage ich dem auch einen aus, ist nochmal die große Frage, weil das hilft mir weniger, dass ich ihm einen Zahn ausschlage. Es wäre gut, wenn er meinen ersetzen würde, meinen Zahnarzt übernimmt. Und viele Ausleger sind sich darin einig, darum geht es. Das, was ich dadurch an finanziellen Einbußen habe, das muss irgendwie ausgeglichen werden. Das hieße, ich sage es jetzt etwas humoristisch vielleicht, aber im Kern ist es durchaus ernst. Das hieße in der Praxis, wenn jemand zu mir Blödmann sagt, sage ich einfach, selber Blödmann. Und dann ist Schluss. Blödmann. Und Blödmann. Und genau das kriegen wir aber nicht hin. Wenn der zu mir Blödmann sagt, dann sage ich Oberblödmann. Oder benutze das A-Wort. Und gehe dann durch die Gemeinde und sage, hast du gehört, der hat Blödmann? Hast du gehört, der hat Blödmann? Weißt du, der hat Blödmann zu mir gesagt. So sind wir Menschen. Wir haben diese ansteckende, übergreifende, wuchernde Krankheit, Sünde, die irgendwie eskaliert und sich neigt auszubrechen und auszuwirken. Und an dieser Stelle greifen ein paar Eigenschaften Gottes, die wir verstehen müssen, die uns heute sehr fremd geworden sind, die wir irgendwie uns weggedacht haben in der Moderne. Aber Gott ist absolut gut und absolut rein. Ich sag mal, ein Bild, das ich gerne benutze, ist so ein Brautkleid. Ne? Auf dem dulden wir keinen Fleck. Also mindestens nicht bis zu Beginn der Hochzeitsfeier. Manche machen dann am Ende noch so Mudder-Fotos, aber machen auch nicht viele. Gott ist absolut gut, er ist absolut rein. Und das bedeutet auch, all seine Regelungen, die er mal erlassen hat, die kann er nicht einfach zurücknehmen. Wenn der absolut gute Gott sagt, so ist es, dann kann er nicht auf einmal sagen, oh, na, ist doch anders, machen wir anders. Müssen wir das Gesetz nochmal justieren? Dann war es ja nicht absolut gut. Wenn er etwas gesagt hat, dann muss er dazu stehen. Das ist das Los, das manche Eltern nicht auf sich nehmen wollen. Er kann nicht sagen, aber es ist jetzt doch nicht so schlimm, was Mirko macht und sagt. Doch ist es. Und er kann uns nicht einfach zu sich holen, weil wir die Atmosphäre bei ihm vergiften würden, kontaminieren würden, weil wir ihn gar nicht wirklich repräsentieren können in dem, wie gut und wie rein er ist. Und so werden wir nach unserem Tod von ihm getrennt bleiben müssen, für immer. Und wir werden dann von seiner Güte absolut abgeschnitten sein. Das ist in dieser Welt noch nicht so. In dieser Welt erreicht uns Gottes Güte noch. Gott formuliert den Anspruch in der Bibel, alles Gute kommt von oben. Hast du diese Woche irgendwas Gutes erlebt? Irgendwas? Also ich hoffe sehr. Das kommt von Gott. Aber wenn du mal aus dieser Welt raus musst, dann wird dich diese Güte nicht mehr erreichen, wenn du von Gott getrennt bist. Und dann wird dich eben nur noch das Leid erreichen. Und davon redet die Bibel, von dieser letztendgültigen Trennung von Gott, in der dann nichts Gutes mehr ist. Und das nicht, weil Gott das so will, weil er da Freude dran hätte, wie es uns dann geht, sondern es ist einfach eine Konsequenz unserer unterschiedlichen Naturen, also seiner Natur, die er hat, und meiner Natur, die ich habe, und die nicht zueinander passen. Ja, in manchen Krankheitssituationen müssen ja bis heute Kranke separiert werden in eigene Bereiche, nicht weil sie niemand lieben würde, sondern weil es einfach gefährlich wäre für andere. Gott muss sich von uns trennen und fernhalten. Und die Bibel benutzt dafür, Petrus benutzt dafür ein Bild. Das war den Lesern damals alles klar und alles präsent. Aber das ist letztlich das, was in diesem Bild steckt, dass er sagt, wir sind wie Schafe, die sich verlaufen haben, wie verirrte Schafe, die nicht mehr bei ihrem Hirten sind. Und Schafe ohne Hirten waren in der damaligen Zeit verloren. Das ist heute anders, weil es kaum Wölfe gibt, keine Schakale, keine Hyänen, keine Leoparden, keine Bären, keine Löwen. Und damals gab es das alles. Ein Schaf ohne Hirte war nach spätestens 24 Stunden tot. Getrennt von diesem Hirten hat das Schaf keine Überlebenschance. Ja, wir sind getrennt von Gott. Jetzt in dem Fall aufgrund unserer Art. Also Schafe, das Problem von Schafen ist, dass sie kurzsichtig sind. Sie sehen immer nur, dass die Blume, die vor Augen ist, oder das saftige Gras, was in der Ferne für Gefahren sind, das übersehen sie. Also können sie einfach nicht sehen. Ne? Die sind nicht dumm, sind nur kurzsichtig. Und wir übersehen die langfristigen Gefahren. Wir sehen das Schöne vor Augen, die Blumen, das saftige Gras wollen wir haben und dann verlieren wir uns da drin. Und dann sind wir verloren. Das ist unsere Situation als Sünder, die in dieser Trennung von Gott leben, weil wir nicht zueinander passen. Und es ist aber eben so, und das ist das, was uns in der Bibel bezeugt wird und was viele von uns ja auch erleben, dass Gott uns so unfassbar liebt, wie sonst niemand. Es gibt wahrscheinlich schon Menschen, die uns lieben. Ich wünsche es jedem. Aber kein Mensch liebt uns jemals so, wie sehr und wie tief und wie hingebungsvoll uns Gott, Jesus, liebt. Und er leidet unter dieser Situation. Er will die Trennung gar nicht. Und deswegen hat er einen Weg geschaffen, wie er uns letztlich vor uns selbst retten kann, ohne seine Regelungen, die er gemacht hat in der Vergangenheit, über Bord werfen zu müssen oder ändern zu müssen, denn die sind ja gut gewesen. Ja, entsprechend seines Rechtes spricht er das Urteil, dass wir getrennt von ihm sein müssen, sterben müssen und getrennt von ihm bleiben müssen, und trägt dann dieses Urteil selbst. Er nimmt es auf sich. Ja, Gott wird in Jesus Mensch. Und dann lesen wir hier in diesem Abschnitt, er hat keine Sünde begangen. Er hat tatsächlich gut gedacht, immer rein gedacht, rein gehandelt, absolut vollkommen. Er hatte diese Krankheit nicht, hätte also eigentlich gar nicht sterben müssen. Aber er stirbt freiwillig, aus seiner Überzeugung heraus. Und eine ganz starke Formulierung ist hier in diesem Vers 24. Er hat unsere Sünden auf das Holz, auf das Kreuz hinaufgetragen. Das ist ja was zutiefst Aktives. Er trägt sie ganz bewusst und ganz willentlich und nimmt sie mit ans Kreuz. Und manche fragen dann etwas kritisch, warum Gott so etwas Brutales braucht. Das Kreuz war brutal. Das war eine der brutalsten Tötungsinstrumente, die es damals gab bei den Römern. Wahrscheinlich sogar das Brutalste. Warum braucht Gott so etwas Brutales? Zum Teil habe ich versucht, es aufzuzeigen, aber in gewisser Weise ist diese Frage auch der falsche Blickwinkel. Die Frage ist nicht, warum er das braucht, sondern es geht darum, dass Gott den Menschen will und es deshalb trägt. Das ist der Punkt. Darum geht's, darum macht Gott das so. Er will uns zeigen, was er bereit ist, für uns zu tragen. Er nimmt das auf sich, trifft diese Entscheidung für sich. Gott, der Vater, entscheidet sich aus freien Stücken, wissentlich und willentlich, seinen Sohn für uns in diese Welt zu lassen und zu schicken, damit er stirbt. Und Jesus, Gott, der Sohn, entscheidet sich willentlich und wissentlich, ja, fügt sich in diesen gemeinsam beschlossenen Plan und sagt, ja, ich will das auch, weil ich die Menschen liebe. Und so wird die Brutalität des Kreuzes, die da definitiv drinsteckt, zum größten und stärksten Liebesbeweis aller Zeiten. By the way, nicht Gott hat die Nägel eingeschlagen. Das waren wir Menschen. Ja, Gott erschafft ganz am Anfang eine wunderbare Welt. Ich bin da ganz kurz am Donnerstagabend drauf eingegangen. Die ersten und letzten Seiten der Bibel zeigen diese wunderbare Welt, die Gott eigentlich will und die er ganz am Anfang auch schon mal gemacht hat. Und wir Menschen, haben es kaputt gemacht, haben die Erde zu dem Ort gemacht und den Menschen zu dem Menschen gemacht, der wir heute sind. Und jetzt schmeißt Gott nicht hin und sagt, gut, mache ich halt ein Paralleluniversum, vielleicht klappt es da besser. Sondern er sagt, nein, nein, ich will diese Menschen. Und er zahlt den teuersten Preis, den man bezahlen kann für uns, weil er uns liebt, weil er uns dabei haben will. Und jetzt kann ich mich darauf berufen, dass Jesus für mich an meiner Stelle, stellvertretend für mich gestorben ist und für mich diesen Preis bezahlt hat. Der eine vollkommen reine trägt die Sünde der Welt, die am Anfang durch diesen einen Menschen ausgelöst wurde. Das ist das, was hinter diesem Kreuz steckt. Das ist das, warum Gott das Kreuz benutzt in seinen Plänen. Und jetzt geht er davon aus, und das wird jetzt hier in diesem Abschnitt gar nicht so deutlich formuliert. Das wird in den Abschnitten drumherum etwas mehr, etwas stärker aufgezeigt. Aber er geht davon aus, wenn diese Liebe, die ich da vom Kreuz her bekomme, jetzt nehme ich einfach mal hier das letzte Überbleibsel vom Donnerstagabend. So, wir machen es mal so. Mit dem Ding in der Hand kann man ja schier nicht grimmig gucken, oder? Es ist schwer, damit durch die Fußgängerzone zu laufen und nicht dabei zu lächeln. Warum auch immer. Gott geht davon aus, wenn ich diese Liebe geschenkt bekomme, dann macht das was mit mir. Das verändert mich. Das macht mein Herz weich. Das, ich sag's jetzt mal nochmal mit diesem Wort, das deeskaliert. Ja, und wenn ich jetzt zu dir sage, streng dich mal an, sei mal ein bisschen netter zu den Menschen. Funktioniert das so semi? Also bei mir zumindest. Ja, aber wenn ich einfach nett zu jemandem bin und ihm, ach, guckt, wie sich sein Gesicht verändert, als hätten wir es abgesprochen, haben wir nicht. Ja, auf einmal kann der nett gucken. Nein, also Johannes, Entschuldigung. Also Johannes ist wirklich ungelogen einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Entschuldigung. Ja, vielleicht kenne ich dich nicht gut genug, aber so wie ich dich kenne, bist du wirklich nett. Und viele bestätigen das, glaube ich. Er will es gar nicht haben, er verschenkt es direkt weiter. Ach so, ja, okay. Ja, wenn ich jemandem wirklich Liebe schenke, zumindest in der Sprache, die er versteht, da sind wir ja auch nochmal unterschiedlich. Ne? Ich würde mich vielleicht über einen Schokoriegel noch etwas mehr freuen als über so ein Herz, aber das ist ein anderes Thema. Da werde ich verändert. Ne? Jesus beschenkt uns mit dieser unfassbaren, unübertreffbaren Liebe und er geht davon aus, das erfüllt uns, das verändert uns und es bringt uns dazu, diese Liebe weiterzugeben, ohne dass jemand kommt und sagt, streng dich mal an, jetzt gib es mal weiter. Sondern es verändert uns einfach. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe die KI gefragt, ob der Mensch dazu neigt zu eskalieren. Und die KI hat dann gesagt, das hängt mit fehlender Selbstannahme zusammen. Jetzt ist die spannende Frage, wie funktioniert das denn mit der Selbstannahme? Natürlich kann ich jeden Morgen in den Spiegel gucken und kann mir sagen, du bist so wundervoll. Du bist so einzigartig. Du bist unendlich wertvoll und wichtig. Und unvergessen und unersetzlich. Ich glaube, manche versuchen das sogar morgens vorm Spiegel. Aber wenn von den allermeisten Menschen um mich rum nicht die völlige Übereinstimmung kommt, was diese Inhalte angeht, die ich mir da sage, dann wird das schon wieder ganz schnell brüchig. Wenn ich der Einzige bin, der das behauptet, morgens vorm Spiegel, dann glaube ich mir schier selbst nicht. Wo ist der Beweis, dass ich wirklich wertvoll, absolut gewollt, einzigartig, unvergesslich, unaufgebbar bin, auch wenn ich jeden Tag mit dem gleichen Mist wiederkomme? Wo ist der Beweis? Wo ist er? Da oben ist der Beweis, dass Jesus mir das bewiesen hat mit dem, was er für mich getan hat. Dort am Kreuz gab die Liebe alles hin. So haben wir es gerade gesungen. Und es ist die Wahrheit. Dort am Kreuz gab die Liebe alles für mich hin. Und wenn ich das in der Tiefe begreife und diese Liebe erlebe, das kann mich tatsächlich verändern. Mehr als ein streng dich an, sei mal etwas netter zu den anderen. Und dann kann ich loslassen, auf einmal kann ich zufrieden sein mit dem, was ich habe, weil ich weiß, Jesus wird mich über das hinaus, was er da sowieso schon für mich getan hat. Er wird mir alles geben, nachdem er auferstanden ist, jetzt im Himmel ist. Wie wird er uns nicht jetzt auch alles schenken, was wir brauchen? Und auf einmal merke ich, ich kann loslassen. Ja, und das, was Jesus hier für mich getan hat, ja, er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Das kann zu meinem Lebensstil werden, dadurch, dass ich genau von diesem Lebensstil von Jesus her profitiere. Und auch wenn ich da noch lange nicht so verändert bin, wie ich mir das wünsche, wenn das ein Hin und Her ist, wenn das flüchtig ist, aber ich durfte das schon erleben in Situationen, dass Menschen mich wahnsinnig verletzt haben, wirklich wahnsinnig verletzt. Und für mich war in dem Moment klar, ich werde mich von diesen Menschen abschotten, konsequent und ihnen nicht die Chance geben, mich nochmal so zu verletzen. Und es hat mein Denken bestimmt, hat mich Energie gekostet, hat mich unzufrieden gemacht. Also so einen Groll zu pflegen, kostet ja auch Kraft. Und irgendwann nach ein paar Monaten und viel verschwendeter Kraft bin ich mit Jesus darüber ins Gespräch gekommen. Und am Ende sind wir gemeinsam. Er hat mich in Gedanken, also ich habe jetzt keine Stimme gehört, aber in Gedanken zu diesem Punkt geführt, dass die Frage im Raum stand, darf mich diese Person nochmal so verletzen? Darf sie das? Und aus der Frage wurde, Jesus, würdest du riskieren, dich nochmal so verletzen zu lassen? Jesus, würdest du dich von mir nochmal so verletzen lassen? Und die Antwort war so klar für mich. Also ich sage das jetzt nur für mich persönlich, aber für mich war klar, selbst ja, selbstverständlich ja. Er würde an meiner Seite bleiben. Und ja, ich könnte ihn immer wieder verletzen. Immer wieder Dinge tun, die gegen ihn gehen. Und er würde an meiner Seite bleiben. Er würde weiter meine Hand halten. Und dann war gar nicht mehr der Punkt, dass Jesus sagen musste, Mirko, dann musst du jetzt aber auch. Sondern das hat mich einfach so berührt. Dieses Wissen, er hält meine Hand in dem Wissen, ich werde ihm wieder wehtun. Dass für mich klar war, ich lasse das los. Also ich habe einfach losgelassen. Ich will vergeben und ich will riskieren, dass der andere mich vielleicht wieder verletzt. Diese Liebe von Jesus, wie er zu mir steht, das verändert mich. Weniger zu einem, jetzt musst du aber auch, sondern es bricht einfach die Härte meines Herzens auf, ja, und hilft mir, neue Wege zu gehen. Diese Liebe von Jesus, die zeigt mir meinen unendlichen Wert, den ich habe. Und ich brauche nicht Menschen oder Ereignisse, die mir bestätigen, wie wertvoll ich bin, sondern ich habe Jesus, der mir aus seinem unerschöpflichen Vorrat zeigt, wie wertvoll ich für ihn bin, wie unersetzlich und wie gerne er an meiner Seite bleibt, auch wenn ich ihm wehtue. Und da kommt eine ganz andere Qualität von Zufriedenheit in mein Leben, eine echte tiefe Liebe. Und das hilft mir dann eben. Das führt dazu, dass ich seinem Beispiel folge und in seinen Fußspuren lebe. Und so ist das Kreuz nicht nur eine Liebestat von Jesus für uns, sondern sie führt auch dazu, und das ist ein Wunsch von Gott, dass ich seinem Beispiel folge und so lebe, wie er gelebt hat. Ich bete mit uns. Jesus, danke für diese Liebe, die wirklich unser menschliches Maß so vollkommen übersteigt, so viel größer ist, unendlich ist. Und ich wünsche mir, dass mich das immer tiefer berührt, dass ich die wirklich im Blick behalte. Ich vergesse das immer wieder so oft, dass ja unsere Gemeinschaft, unsere Beziehung da einfach noch enger wird und ich und wir alle das einfach immer tiefer erleben können, wie sehr wir von dir geliebt sind und wie uns das dann auch in die Lage versetzt, wirklich andere zu lieben. Hilf, dass wir das immer mehr und immer tiefer erleben, und danke, dass wir dabei wirklich an deiner Hand bleiben können und wir wissen dürfen, du lässt uns nicht los. Amen.